Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Wir haben das Ziel, wir wollen sehen, unsere Vision ist groß, wir wollen sehen, dass diese Christkindlstadt, ja, Steyr ist ja Christkindlstadt, dass die sich verändert zu einer Christusstadt, ja, dass es wegrückt von, da war mal irgendwas in der Vergangenheit, ja, so, sondern hin zur Gegenwart, dass ganz viele Menschen in dieser Stadt, dass sie Jesus kennen, Jesus Christus, dass er in ihrem Leben ist, dass er den Unterschied macht in ihrem Leben, weil er auferstanden ist. Und darum geht es auch heute Morgen. Und das ist unsere Vision und darum wollen wir das Evangelium predigen. Wir wollen, dass es rausgeht, machen wir auch online. Und es ist schön, dass viele von euch einfach da so treu geben und das mit unterstützen. Ich denke, das war es so vom Organisatorischen. Mich freut es einfach total, zu euch sprechen zu dürfen an diesem Morgen über ja, die Auferstehung, über Ostern, über das, was wir hier feiern. Und ich möchte einen direkt Einstieg machen mit euch, einfach zum Zuhören einmal. Wir hören so die Geschichte vom Auferstehungstag. Ich lese aus Lukas Kapitel 24, vielleicht kannst du auch so die Augen schließen und dir das ein bisschen vorstellen, was da passiert ist damals. Lukas 24, Abvers 1. Am ersten Tag der neuen Woche, ganz in der Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten, und gingen zur Felsengruft. Da sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, fanden den Leib von Jesus, ihrem Herrn, aber nicht. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer zu ihnen, die in strahlend helle Gewänder gekleidet waren. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden, doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht an das, was er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag auferstehen würde? Da erinnerten sie sich an seine Worte. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden, er ist... Ja, so ein paar Glaubens. Ja. Und das ist oft die Schwierigkeit auch in unserem Leben. Obwohl viele von euch das glauben, Jesus ist wirklich auferstanden. Das ist keine Wuchtel, das ist eine Geschichte, die wahr ist. Ja. Viele von euch haben das auch erlebt, dass Jesus euer Leben verändert hat und tagtäglich mit euch unterwegs ist. Und ihr merkt, er ist da. Er trägt, er zeigt mir den Weg. Und trotzdem ist dieser Zuspruch, ich glaube, auch für uns immer wieder wichtig. Diesen Zuspruch beziehungsweise diese Frage. Was sucht ihr den Lebenden, den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er ist unter uns. Er ist unter euch, wenn ihr ihn reinlasst in euer Leben. Und das ist eigentlich die große Herausforderung, von der wir, glaube ich, jeden Tag eigentlich stehen, aber die unser Leben verändert. Worum soll es heute gehen? Ich möchte mit euch sprechen über diese Veränderung letztendlich, die wir haben, die in unserem Leben eintritt, wenn wir lebendige Hoffnung haben. Lebendige Hoffnung. Darum soll es heute Morgen gehen, weil das ist letztendlich auch das, was unsere Welt braucht. Lebendige Hoffnung. Nicht nur irgendeine Hoffnung, sondern lebendige Hoffnung. Und diese lebendige Hoffnung, die gibt es nur, wenn da jemand ist, der lebendig ist. Wenn da jemand ist, der stärker ist als der Tod. Weil sonst gibt es eigentlich keine Hoffnung. Das ist ganz wichtig. Also Gott möchte, dass du eine Hoffnungsträgerin und ein Hoffnungsträger bist. In einer Welt, die Hoffnung braucht. Und wir kennen die Spannung unserer Welt. Einerseits so schön teilweise und dann wieder so grausam. So grausam und zerbrochen. Und voll von Tod und Zerstörung. Diese Spannung, die sehen wir und da braucht es Hoffnungsträger. Was ist unser Fahrplan? Unser Fahrplan ist folgender, und zwar ich möchte, achso, die Folien habe ich glaube ich so gemacht, das ist besser, ich stehe ein bisschen so hier. Ich habe 3 Verse mitgebracht von euch, von einem ganz engen Jünger von Jesus, und zwar von Petrus. Der Petrus, und der hat genauso wie die anderen Jünger Zweifel gehabt. Übrigens, viele sagen ja, ja damals haben die Leute noch an Auferstehung und sowas geglaubt. Stimmt nicht. Die Leute haben damals genauso das nicht geglaubt, dass es eine Auferstehung von Toten geben kann wie heute. Also, und das sieht man ja auch an der Reaktion von den Jüngern. Ich meine, was? Ich meine, er hat es ihnen gesagt und trotzdem haben sie es nicht gerafft am Anfang. Und Petrus hatte auch diese Zweifel, aber als er dann dem Auferstandenen tatsächlich begegnet ist und die anderen Jünger, plötzlich war da eine Verwandlung. Auf einmal hatten sie lebendige Hoffnung. Warum? Weil sie diesem Lebendigen begegnet sind. Weil er war da. Sie haben ihn sogar angegriffen. Er hat gegessen vor ihren Augen, weil sie es nicht glauben konnten. Unglaublich, aber wahr. Er ist tatsächlich auferstanden. Und er schreibt dann eben über diese lebendige Hoffnung. Und diese Verse möchte ich mit euch anschauen. Die sind nachzulesen im 1. Petrusbrief. Übrigens auch auf eurem Infozettel. Hinten ist der Text drauf für jeden von euch, falls du mitlesen möchtest. Wir schauen einen ganzen Text durch. Nicht nervös werden, da ist viel drin. Wir werden es der Reihe nach durchschauen. Da steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Und dann Abschluss, Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, damit ihr die Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbart werden soll. Lasst uns ein bisschen genauer hinschauen, was da alles drin steckt. Und ich glaube, es wird dich ermutigen, ganz egal, ob du schon diesen Jesus kennengelernt hast oder nicht. Es beginnt mit, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wenn du ein großartiges Geschenk bekommst, dann freust du dich, oder? Ist so. Und normalerweise bedankst du dich dann bei der Person, die dir das Geschenk gemacht hat. Und vielleicht preist du sogar diese Person in der Gegenwart von anderen Leuten, dass sie dir ein so ein großartiges Geschenk gegeben hat. Ja? Und genau darüber spricht Petrus. Er sagt, gepriesen sei dieser Gott, der uns Jesus Christus geschenkt hat. Er selbst hat sich uns als Geschenk gegeben, ein Gnadengeschenk. Das haben wir empfangen, das dürfen wir haben. Und darum führt das ihn automatisch in den Lobpreis. Und wir werden auch im Anschluss an diese Predigt wieder Zeit haben, wo wir Gott loben und preisen, aus ganzem Herzen. Und ich lade euch ein, laut mitzusingen. Wenn du das glaubst, sing laut mit, weil es ermutigt den neben dir, der singt genauso schief wie ich, träume auch singen. Genau, also das ist wirklich so. Ich habe auch zum Thomas vor kurzem gesagt, Thomas, ich singe immer so laut. Lauter geht es nicht mehr. Aber ich möchte einfach auch das Lobpreisteam ermutigen und stimme mit ein, preise Gott, danke ihm auch durch deinen Lobpreis für das, was er dir geschenkt hat. Weil darum geht es auch in den nächsten Teil. Er hat uns in seinem großen Erbarmen. Er hat uns in seinem großen Erbarmen. Und ich glaube, das ist das oft, was der springende Punkt ist, warum wir vielleicht so leise auch singen. Oft ist uns nicht bewusst, dass das, was passiert ist am Kreuz, dass wir es nicht verdient haben. Es ist komplett Gnade. Es ist komplette Gnade. Wir haben es nicht verdient. Fair wäre, jeder bezahlt den Preis für seine eigene Schuld. Das wäre fair. Das Problem ist, womit sollen wir es bezahlen? Und darum solch eine große Gnade, dass Jesus für uns bezahlt hat. Was für eine Gnade. Und das Interessante ist, auch wenn du die Bibel liest, in ihrer Gesamtheit merkst du, das war von Anfang an Gottes Plan. Es gibt keinen Grund, Gott anzuklagen und zu sagen, Gott, warum lässt du Böses zu? Weil er hat von vornherein gewusst, wir werden Böses tun, aber er wird den Preis bezahlen. 700 Jahre bevor Jesus am Kreuz hing, schrieb der Prophet Jesaja, ich habe extra mal nachgelesen, es gibt Funde von dieser Jesaja-Rolle, 300 Jahre vor Christus gefunden. Also irgendwer so sagt, das hat man halt danach reingeschrieben, geht nicht. Nachweislich, hunderte Jahre schon vorher gefunden worden und 700 Jahre vorher verfasst worden, da steht Folgendes. Hört euch das an, Gottes Plan war schon immer. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen.
Und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld. Ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt. Doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Und ich glaube, es ist sehr eindeutig, wer er ist. Es ist Jesus. Das Lamm Gottes. Und das ist pure Barmherzigkeit. Barmherzigkeit bedeutet, das zu bekommen, was man nicht verdient hat. Es ist pure Gnade. Und das geht nur, weil Gott dich so sehr liebt. Jeden Menschen liebt Gott von ganzem Herzen und darum hat er sich selbst hingegeben durch seinen Sohn Jesus. Und das ist der Grund, warum Petrus nicht anders kann. Ich kann diesen Gott nur preisen. Er ist so voller Erbarmen und Barmherzigkeit. Wie geht der Text weiter? Er hat uns in seinem großen Erbarmen, das haben wir, glaube ich, verstanden jetzt, er hat uns in seinem großen Erbarmen, und jetzt wird es interessant, neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die meisten Bibeln schreiben hier, er hat uns wiedergeboren, er hat uns neu geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich habe hier die Einheitsübersetzung heute gewählt, weil die schreibt, er hat uns neu gezeugt. Mir hat das gefallen, weil die Zeugung ist so der wirklich Startpunkt, ja, von neuem Leben. Und das heißt, das ist tatsächlich ein totaler neuer Start, von Gott zu einer lebendigen Hoffnung gemacht zu werden. Das heißt, wenn du glaubst und Jesus nachfolgst, dann bist du eine lebendige Hoffnung auf zwei Beinen. Das ist voll interessant. Und das ist auch so mein Predigt-to-go, das ich euch mitgeben will. Du bist eine Hoffnungsträgerin und ein Hoffnungsträger. Das ist krass. Neu gezeugt, veränderter Mensch, eine Hoffnung auf zwei Beinen. Vorher war keine Hoffnung da. Wir waren dem Tod ausgeliefert. Wir waren eigentlich dazu verdammt, dass wir die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen, weil unsere Sünde trennt uns von Gott. Das war eigentlich unser Schicksal. Aber dann kommt Jesus und er macht einen Weg frei zum Vater aus purer Gnade. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Vielleicht hörst du es zum ersten Mal. Es ist die beste Botschaft, die es gibt. Es ist die Botschaft der Liebe Gottes zu uns Menschen. Und es ist nur wahr, wenn Jesus wirklich auferstanden ist. Weil wenn er nicht auferstanden ist, hat er keine Macht über den Tod. Keine Macht über die Sünde, über das Schlechte, über das Böse, über den Verfall, den wir in unserer Welt sehen. Das geht nur durch die Auferstehung und die ist so wichtig, weil nur Gott hat die Macht, Leben zu geben. Und das hat Jesus bewiesen. Seine Auferstehung hat es bewiesen. Gott gibt neues Leben. Und so sind wir neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung. Und dann geht es weiter. Das ist der Blick nach vorne. Also du bist zu einer lebendigen Hoffnung gemacht worden und dann kommt Folgendes. Zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Blick in die Zukunft, da geht es um Erbe. Ja, Erbe kriegt man später, nicht jetzt. Ich mag den Film Auferstanden sehr gern. Wir haben den vor 2 Jahren nach Steyr ins Kino gebracht. Und da gibt es so eine Szene nach der Auferstehung, da wird einer der Jünger verhaftet und verhört und über die angebliche Auferstehung, die sich so die Runde macht, wird verhört. Und dieser Jünger, ich finde es einfach super, wie der Schauspieler das spielt, weil es kommt so rüber, ihr Römer, stellt mir eure Fragen, macht mit mir im Grunde, was ihr wollt. Es scheint ihm völlig egal zu sein, ob er wieder einfach freigelassen wird nach diesem Verhör oder ob sie ihm am Schluss den Kopf abpacken. Es ist so, also man merkt irgendwie, es ist ihm irgendwie wurscht, um es auf Österreich zu sagen. Warum ist ihm das auf einmal so wurscht? Warum? Er hat, Er ist Jesus begegnet, diesem Auferstandenen, hat gemerkt, was für eine Liebe, was hat Jesus gerade für uns getan und was für eine Macht. Ja, es gibt kein Limit. Er gibt Leben, wem er will. Er ist auferstanden. Wir werden auferstehen. Was die Römer mit mir machen, ist völlig nebensächlich. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Ich bin eine lebendige Hoffnung auf zwei Beinen. Und das ist eben das, was man sieht. Das war eine lebendige Hoffnung auf zwei Beinen. Und die Römer konnten nichts mit ihm anfangen. Die Welt konnte nichts mit ihm anfangen. Und das ist letztendlich das, wozu Gott dich beruft. Eine lebendige Hoffnung zu sein auf zwei Beinen. Das ist, verändert unser Leben. Und es hat natürlich auch mit der Zukunft auch zu tun. Es ist etwas, das unser Leben hier auch jetzt betrifft, aber es ist auch etwas, eine Hoffnung auf eine Zukunft, die ungetrübt ist von Sünde und Tod. Denn Sünde und Tod ist immer noch Teil dieses Lebens hier. Aber die äußeren Umstände, sie spielen plötzlich eine viel untergeordnetere Rolle, so wie bei diesem Jünger. Es ist super, wenn sie mich wieder freilassen und ich anderen noch erzählen kann von diesem Jesus. Aber wenn ich das nicht überlebe hier, bin ich bei Jesus. Ich habe ein, was steht hier? Unzerstörbares, makelloses, unvergängliches Erbe. Und das ist für mich aufbewahrt. Das ist seine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, weil er diesem lebendigen Jesus begegnet ist. Und das ist gute Nachricht auch für unseren Alltag hier und jetzt. Ich habe es folgendermaßen aufgeschrieben. Weil Jesus auferstanden ist, ist es okay, wenn nicht immer alles okay ist in deinem Leben. Weil das Leben mehr ist. Und das ist ein großer Trost. Vielleicht rennt es bei dir momentan nicht gut. Aus verschiedensten Dingen, im Beruf oder was auch immer, in der Familie, Krankheit, was auch immer da los ist bei dir. Es ist okay, wenn nicht immer alles okay ist in deinem Leben, weil Jesus ist auferstanden. Es gibt eine lebendige Hoffnung. Es gibt ein ewiges Erbe, das für dich aufbewahrt ist. Das hilft uns. Das hilft uns, lebendige Hoffnung auf zwei Beinen zu sein im Alltag, wenn es nicht so läuft. Ganz wichtig. Und das hat Petrus verstanden, das haben die Jünger verstanden. Das ist der Unterschied zwischen irgendeiner Hoffnung und lebendiger Hoffnung. Abschluss dieser Verse, also das jetzt ist stark in die Zukunft gegangen, hat aber Auswirkungen auf unsere Gegenwart und hier sind wir auch wieder in der Gegenwart eher. Da steht, Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben. Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, damit ihr die Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbart werden soll. Also diese gewaltige Kraft der Auferstehung, sie behütet dich. Wie? Durch den Glauben, durch dieses Festhalten. Und vielleicht bist du gerade mitten in einer Glaubenskrise oder du weißt gar nicht, ob du glauben kannst diesem Jesus, aber er lädt dich ein, ihm Vertrauen zu schenken. Vertrauen zu schenken, glaubensvoll an ihm festzuhalten. Und letztendlich, ich habe mir das so vorgestellt, dass ich darüber nachgedacht habe, es ist so quasi deine Hand, die streckt sich aus nach Gott. Deine Hand ist, je nachdem, David ist ziemlich stark, andere sind nicht so stark, aber wir sind alle im Vergleich zu Gott nicht so stark. Da ist unsere Hand, die im Glauben ausstreckt sich und dann kommt diese große Hand. Bam, pack dich. Die Kraft der Auferstehung. Zack, sie nimmt dich, sie behütet dich, er nimmt dich an der Hand und er geht mit dir. Das ist das, wovon Petrus hier spricht. Aber es braucht deine Hand, die sagt, ich vertraue dir, Jesus, ich gehe mit dir. Du bist meine Hoffnung. Und durch dich kann ich ein Hoffnungsträger, eine Hoffnungsträgerin sein auf zwei Beinen, weil du mich an deiner Hand hältst, weil du mir den Glauben behütest. Mit deiner Auferstehungskraft. Aber es braucht deine Hand, die sagt, ja, ich halte fest, auch in Zeiten, wo es nicht so läuft, wo es schwierig ist, ich halte fest an dir. Du bist meine lebendige Hoffnung. Halte fest, also gerade wenn du wackelst, halte fest, weil dann möchte Gott diese Auferstehungskraft dir beweisen. Er möchte zeigen, ich bin bei dir. ich bin bei dir. Und es muss nicht immer alles okay und genauso sein, wie wir es uns vorstellen, damit es okay ist. Weil da ist eine lebendige Hoffnung, die wir tragen. Ich schließe ab, weil ich habe nämlich noch ein Goodie für euch mit, was so richtig diese Sache, was ich gerade gepredigt habe, noch unterstreicht. Dieser Vers nochmal, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Lobpreis, wofür? Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ich denke, jetzt verstehen wir das. Warum schreibt er das? Wieso schreibt er das? Was schreibt er hier? Und mich führt es letztendlich zum Danken hin und ich freue mich, dass wir in circa 10 Minuten dann starten werden, einfach auch Gott zu loben und zu preisen, das Abendmahl zu feiern, einfach zu feiern, was Gott für uns Großes getan hat. Aber davor möchte ich nochmal auf dieses Predigt to go eingehen, Hoffnungsträgerin und Hoffnungsträger sein. Das möchte ich nochmal mit euch sehr veranschaulichen, mit einem Video nämlich. Und zwar, es ist so, dass es gibt eine Organisation, die heißt Campus für Christus und die haben in den letzten Jahren in 2 Bundesländern, in Tirol und in Salzburg, so eine Hoffnungskampagne gemacht, kann man so sagen. Also sie haben Plakate aufgehängt, die haben dann so ausgeschaut, in Tirol war es Gott ist mir untergekommen, ja. Gott ist mir untergekommen, in Salzburg ist ein bisschen anders geschrieben worden, dann war ein QR-Code zu einem Video, wo jemand erzählt, wie ist ihm Gott untergekommen, wie ist ihm Gott begegnet, wie haben Leute eine Begegnung gehabt mit dem lebendigen Jesus, weil sie gemerkt haben, Jesus ist nicht tot, er lebt, er verändert mein Leben. Er gibt mir lebendige Hoffnung. Wow. Und das war richtig super, weil die haben das dann immer so 2-3 Wochen, diese Plakate übrig gehabt. Die Leute haben das dann übrig gesehen. Irgendwann haben sie gedacht, jetzt reicht's. Jetzt schauen wir das an. Und da war es dann in Salzburg zum Beispiel so, dass 15% der Zielgruppe haben diese Videos angeschaut. Und viele haben das nicht nur 3 Sekunden angeschaut, sondern haben diese ganzen Videos angeschaut, weil es auch gut gemacht sind. Wird es gleich sehen. Und das Ziel war, die Leute sollen hören und schmecken und sehen, Jesus lebt. Da gibt es eine lebendige Hoffnung. Wow, ich möchte mehr hören. Es ist ja oft immer so schrittweise, gell? Ich brauche diesen Jesus. Und das war es eigentlich so. Ich möchte euch jetzt einfach mal einen solchen Film zeigen, wo es genau eigentlich um das geht, lebendige Hoffnung.
Das war so eine typische Idee, wie sie halt Leute Anfang 20 haben. Du holst mich um 12 Uhr beim McDonald's ab, um Mitternacht, und dann starten wir los. Und das war tatsächlich die letzte Erinnerung. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in Innsbruck aufgewacht bin, auf der Intensivstation. Ich bin geboren und aufgewachsen in Innsbruck, in Tirol. Und wie die meisten Leute in Tirol war ich immer gern draußen, in der Natur, in die Berge. Wir waren als ganze Familie immer viel wandern und haben Übernachtungen auf Hütten gemacht und solche Sachen. Ich habe 3 Geschwister und ja, wir waren eigentlich alle viel draußen immer. Mit 22 Jahren bin ich mit einem Freund von mir nach Köln gefahren, über Nacht. Das war so eine typische Idee, wie sie halt Leute Anfang 20 haben. Also am Samstagnachmittag haben wir uns überlegt, was tun wir. Er hat mir erklärt, er hat ein Auto mit einem vollen Tank und wir könnten irgendwas machen. Und ich habe dann scherzhaft vorgeschlagen, wir könnten nach Köln fahren, eine gemeinsame Freundin besuchen, der es im Moment nicht gut geht. Zu meiner Überraschung hat er dann auch gesagt, ja passt, mach mal. Du holst mich um 12 Uhr beim McDonald's ab, um Mitternacht, und dann starten wir los und sind nachher in der Früh in Köln, verbringen den Tag mit der Hanna, mit unserer Freundin, und am Abend fahren wir wieder zurück nach Hause. Und jetzt am Nachmittag können wir uns noch 2 Stunden hinlegen und dann sind wir ja ausgeschlafen und fit. So, für meine 22 Jahre hat das nach einer guten Idee geklungen. Meine Eltern waren schon eher skeptisch, aber sie haben es mir ja nicht verbieten können. Und so sind wir nachher um 0 Uhr in Innsbruck losgefahren. ungefähr zur gleichen Zeit hat es angefangen zu schneien. Das war Anfang März. Und ich bin da schon sehr skeptisch gewesen selber und habe mir gedacht, wow, Schneefahrbahn, ich war Führerscheinanfänger. Bin ich mir nicht sicher, ob ich mir das zutraue. Und mein Freund hat auch gesagt, nein, nachher fährt er halt mehr. Kein Problem und das machen wir. Und so auf Höhe Frankfurt, kann ich mich nur erinnern, habe ich nachher gesagt zu ihm, du, wir sind gut in der Zeit, kann der Handel schon schreiben, Frühstück sind wir oben, passt alles. Und das war tatsächlich die letzte Erinnerung. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in Innsbruck aufgewacht bin, auf der Intensivstation, in der Klinik. Und meine Beine nicht mehr bewegen habe können und mein Papa vor mir gesessen ist und mich gefragt hat, ob ich weiß, wo ich bin. Ich kann mich an meine Antwort erinnern, nicht da, wo ich hin wollte. Die Diagnose war Autounfall, Querschnittlähmung, also das Rückenmark ist gebrochen, wir werden nie wieder gehen können. Und mein Freund, der war der Beifahrer, wo der Unfall passiert ist, der ist bei dem Unfall gestorben. Und ja, so war ich halt dann in Innsbruck statt in Köln und habe das irgendwie verarbeiten müssen. Tatsächlich hat es eine Nacht gegeben, wo ich mir diese Warum-Frage ganz stark gestellt habe. Das war, ich glaube, eine der ganz wenigen Nächte, wo ich wirklich nicht schlafen habe können, wo ich fast die ganze Nacht wach gelegen bin in der Klinik. Und da war diese Frage so zentral, warum? Warum hat Gott das zugelassen? Warum hat er nicht aufgepasst auf mich? Warum passiert mir das? Und ich kann mich erinnern, ich bin diese Nacht wach gelegen und ich habe dann irgendwo einen Beitrag gehört. Eine Christin aus Amerika, die entführt worden ist, auch mit dieser Frage gehadert hat und ich habe das so mit einem Ohr gehört. Und plötzlich habe ich, so wie wenn Gott zu mir selber reden würde, gerade so diese Gegenfrage gehört, warum nicht du? Warum jemand anderer? Und das war so ein Moment, wo ich wirklich innehalten habe, mir so gesagt, ja, stimmt eigentlich. Also warum nicht? Und es war wie wenn Gott zu mir gesagt hätte, Roman, schlimme Dinge passieren im Leben. Ja, Menschen passieren schlimme Dinge. Das ist so. Ja, und mit welchem Recht glaube ich, davon bewahrt werden zu müssen oder zu dürfen? Ja? Und es ist nicht diese Warum-Frage, die wichtig ist und die im Zentrum stehen sollte, sondern eigentlich eher die Frage, wie geht's weiter? Für mich eine Nacht lang, wo ich mit dieser Frage und auch mit Gott gerungen habe und gehadert habe und diskutiert habe, und wo ich aber im Nachhinein sehr dankbar bin, dass ich danach weitergehen habe können und nicht bei dieser Frage stehen bleiben haben müssen. Für mich war es ganz wichtig, sofort irgendwie weitermachen zu können, eben sofort mein Studium wieder aufnehmen zu können. Und eines der ersten Dinge, was ich gemacht habe, war mir ein Handbike zu besorgen. Das war ein Fahrrad mit drei Rädern, wo man mit den Armen nachher treten kann. Im Rollstuhlbasketball habe ich sofort eine Gruppe gesucht, um ein bisschen zu spielen. Ja, das waren alles Dinge, die ich nachher nicht sehr ehrgeizig oder auf Leistung betrieben habe. Für mich war es nur wichtig, dass ich was mache. Also für mich war dieser Gedanke, ich muss jetzt in Bewegung bleiben, ganz, ganz wichtig. Ich habe dann das Studium fertig gemacht, also noch 2 Jahre studiert, mit dem Bachelor abgeschlossen. Und danach habe ich für mich gesagt, und jetzt brauche ich mal ein Jahr, wo ich nicht studiere und nicht arbeite und sonst auch nichts mache. Jetzt brauche ich mal ein Jahr, wo ich einen Gang zurückschalte und über Dinge nachdenke. Vielleicht auch mir Zeit nehme, Dinge zu verarbeiten. Es war für mich dieses Erleben, dass Gott selbst in dunklen Zeiten, in schwierigen Zeiten erfahrbar ist und da ist und mich nicht allein lässt. Meine Pläne für mein Leben waren anders, was ich mir vorgestellt habe, was ich mir gewünscht habe. Und an diesem Punkt war es so, dass ich meine Pläne abgeben habe können und auch müssen habe ein Stück weit und in dieser Erwartung leben habe können, okay Gott, jetzt keine Ahnung, was du vorhast. Ja, jetzt sitze ich da. Und was kommt jetzt? Ich hab keine Ahnung, ich habe keinen Plan mehr. Dieses, dass Gott einen guten Plan hat für mein Leben, hat für mich wahrscheinlich früher vor meinem Unfall was anderes bedeutet. Da wäre es eher so auf dieses gute Leben hingekommen, ja, eben, dass Gott mich bewahrt, dass er mich beschützt und dass man eben solche Dinge nicht passieren. Und das war sicher etwas, was ich gelernt habe für mich ganz persönlich. Der gute Plan von Gott für mein Leben ist unabhängig von den Umständen. Der gilt selbst dann nur, wenn ich plötzlich im Rollstuhl sitze. Wenn plötzlich meine Pläne und Vorstellungen nimmer möglich sind. Eine Angst, die man hat, wenn man von einem Moment auf den anderen im Rollstuhl sitzt, ist doch irgendwie, jetzt habe ich nichts mehr beizutragen. Jetzt bin ich eine Belastung für Familie oder für die Gesellschaft. Und da war es für mich immer ganz zentral zu wissen, dass Gott nicht nur einen Plan für mein Leben hat, sondern Gott hat einen Plan für Innsbruck, er hat einen Plan für meine Familie, er hat einen Plan für Menschen um mich herum. Und ich darf Teil von diesem Plan sein. Ich darf einen positiven Einfluss haben aufs Leben von anderen. Ich darf einen positiven Einfluss haben auf die Gesellschaft in Innsbruck und darüber hinaus. Und diese Gewissheit, dass Gott etwas vorhat mit mir, aber auch mit meiner Umgebung durch mich, ist etwas, was mir ganz viel Kraft und Mut gibt und was mir ja, eben diese Hoffnung gibt, dass es nicht vorbei ist, nur weil man jetzt, also nur unter Anführungszeichen, weil man jetzt im Rollstuhl sitzt. Es gibt Momente in meinem Leben, besonders wenn ich zum Beispiel auf die Berge schaue, wo ich zurückdenke und traurig bin wegen dem, was ich nicht mehr habe. Die Möglichkeit, auf die Berge zu gehen, zu klettern. Und das sind wirklich Momente, wo ich manchmal so in Gefahr bin, in diese Hoffnungslosigkeit abzugleiten. Und dann hilft es mir enorm, die Gewissheit zu haben, dass das nicht das Ende ist, dass es weitergeht und dass Gott eines Tages alles gut machen wird. Und das ist für mich die christliche Auferstehungshoffnung. Das ist für mich die Hoffnung, dass es eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, einen neuen Körper für mich und neue Berge, auf die man wandern kann. Das ist etwas, was mir ganz real Kraft und Hoffnung gibt in solchen Momenten. Ich bin der Roman und Gott ist mir untergekommen.
Ich denke, das ist lebendige Hoffnung auf zwei Rädern, oder? Gute Nachrichten, auch bei uns in Oberösterreich startet so eine Kampagne diesen Herbst und wir sind mit Teil davon. Wir wollen schauen, dass solche Plakate mit ähnlichen und anderen Geschichten in unserer Region Menschen, von Menschen gesehen werden, weil sie Plakate stehen, also hängen sind, wo steht, Gott ist mir untergekommen. Weil so wird es in Oberösterreich hassen. Und es gibt weitere Videos, schaut rein auf gottkennen.at. Es sind wirklich ganz coole Geschichten, ganz verschieden. Und ich möchte noch eines sagen, Gott ist gut. Er möchte nicht, dass Menschen im Rollstuhl sitzen. Aber es passiert trotzdem, weil wir in einer Welt sind, die zerbrochen ist. Und er ist gekommen, um Leben zu geben und lebendige Hoffnung zu geben. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, dass ihr euch bereit macht, während ich noch den Abschluss von dieser Predigt mache. Vielleicht bist du heute Morgen da und du denkst, wow, das ist so großartig, das zu hören, zu sehen, aber ich habe das nicht. Ich habe diese lebendige Hoffnung nicht. Und wenn das für dich zutrifft, dann möchte ich dich einladen, lerne Jesus kennen, weil er ist der, der diese lebendige Hoffnung schenkt. Die Begegnung mit ihm, wie bei den Jüngern und bei jedem von uns, der diese lebendige Hoffnung hat, das ist der Game Changer. Die Veränderung geschieht mit der Begegnung mit Jesus. Und Jesus lädt ein, ihn kennenzulernen. Er sagt, wer durstig ist, komm, trink. Ich klopf an deine Tür, mach auf. Aber es braucht auch unser, diese Hand, ja, von der ich gesprochen habe, es braucht unser Ausstrecken. Und dafür ist auch letztendlich Kirche, Gemeinde da. Komm hierher, sei regelmäßig dabei, lerne Jesus kennen. Fang an, mit ihm zu sprechen, bete zu Jesus. Lade ihn ein in dein Leben. Fang an, in den Evangelien zu lesen. Was hat Jesus gesagt? Wer ist er? Was tut er? Was hat er vor? Wie sehr liebt er mich letztendlich? Weil das ist ja diese Botschaft, die im Kreuz, auch in der Auferstehung drin ist. Er liebt dich so sehr. Also gib Gott die Chance, sich dir als lebendig zu erweisen. Das geht Schritt für Schritt. Und es freut uns, wenn wir Teil davon sein dürfen als Kirche. Und du kannst auch gerne, wenn du willst, nach dem Gottesdienst, wir haben immer Gebet hier, auch gerne zum Gebet kommen und sagen, ich weiß selber nicht gar nicht vielleicht, was ich beten will oder was, aber betet für mich, dass ich Jesus kennenlernen darf, dass er mir begegnet und dass ich auch diese lebendige Hoffnung in meinem Leben habe. Ich möchte zum Abschluss beten. Lass uns alle gemeinsam aufstehen dazu und dann gehen wir auch schon über in diese Lobpreis- und Abendmahlszeit hinein. Jesus, wir danken dir, dass wir in dir lebendige Hoffnung haben dürfen. Wir danken dir, dass du auferstanden bist und nicht im Grab geblieben bist, so wie wir gerade gesungen haben. Danke, dass du unser Leben prägst und veränderst. Und danke, dass du bei uns bist, auch wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es uns gedacht oder geplant hätten. Danke, dass das auch okay ist, solange du bei uns bist. Du, der Auferstandene. Wir danken dir für deine Gegenwart an diesem Morgen. Wir danken dir für dein Reden an diesem Morgen. Und wir danken dir, dass du uns lebendige Hoffnung gibst und wir lebendige Hoffnung sein dürfen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.